Sind wir mal ehrlich, als Handelsvertreter hast du doch gar keinen Bock auf das Thema Dokumentation und Besuchsberichte. Kostet doch viel zu viel Zeit. Stimmt? Dann haben wir da was für dich. Denn genau dafür gibt es die WebCity Go App. Nach dem Kundentermin direkt den Besuchsbericht noch im Auto in wenigen Sekunden diktieren und fertig. Alles synchron mit dem Innendienst, egal ob auf Handy oder Tablet. Klingt spannend? Dann schau auf www.rhapsody-software.de vorbei und erfahre mehr über Rhapsody, dem CRM für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Bewegen bedeutet nicht eine einzige Sache wie sich mehrmals in der Woche melden oder irgendwelche Informationen weitergeben, sondern bewegen ist so, wenn ich wieder in den Fußball gehe, wer sich nicht bewegt, der wird auch nicht zum Anspielen sein. Ja? Und die Leute, die bewegen sich und damit passiert tatsächlich so etwas wie ein Spiel, dass jemand angespielt wird, dass er etwas zurückgibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Erfolgsgeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Und mein Name ist wie immer André Kewe und wie immer an dieser Stelle, toll, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder am Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja, und heute haben wir eine Premiere. Und zwar nach über 50 Folgen haben wir heute zum ersten Mal die andere Seite vom Tisch hier im Podcast, nämlich ich spreche heute mit Richard Lenacic und Richard ist Vertriebsleiter für die SRG, für den Dachraum. SRG steht für Stellrad Radiator Group und das ist rein zufällig der größte Hersteller für Stahlplattenheizkörper weltweit. Das heißt, die aktuelle Kapazität, ich muss nochmal nachgucken, die produzieren aktuell pro Jahr 6,5 Millionen Heizkörper. Und es kann jeder mal selbst in seiner Wohnung, in seinem Haus mal gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was, dass da ein Produkt von Richard ist, ist ziemlich hoch. Also ein absolutes Schwergewicht in dieser Branche. Und mit Richard rede ich darüber, wie sich eigentlich die Zusammenarbeit mit Handelsvertretungen gestaltet. Was sind die Vorteile, was sind aber auch Herausforderungen, wie tickt sein Team, was nämlich ein Mix ist und welche Maßstäbe er eigentlich an diese Zusammenarbeit setzt. Und ich finde das total faszinierend, mal von jemandem von der anderen Seite genau diese Aspekte auch zu hören, auch sicherlich mal ein paar Sachen auch kritisch zu beleuchten. Und deswegen war da ganz viel drin und ich glaube, für jeden absolut hörenswert und ein toller Auftakt für uns, denn wir werden dieses Format, diese Talks mit der anderen Seite, mit den Herstellern, Lieferanten, mit den Partnern so fortführen und da wird noch einiges in Zukunft kommen. Die Premiere heute mit Richard, deswegen springen wir gleich rein. Viel Spaß! Ja, lieber Richard, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Ganz viele Grüße aus Hamburg erstmal nach Klagenfurt, korrekt?
Ja, völlig richtig, ja. Für die, die das nicht kennen, dort ist der Wörthersee, das ist im Süden von Österreich. Viele kennen es. Zum Glück.
Der Wörthersee ist mit Sicherheit sehr viel bekannt aus diversen TV-Shows. Und erstmal freut es mich unheimlich, weil das ist zum ersten Mal jetzt nach über 50 Folgen, dass wir jetzt keinen Handelsvertreter hier haben, keinen Coach-Berater, sondern wirklich jemanden von der Herstellerseite, der sicherlich spannende Insights mal eben geben kann aus seiner Sicht zur Zusammenarbeit mit Handelsvertretern. Da kommen wir gleich irgendwie drauf. Aber was mich im Vorgespräch schon irgendwie so begeistert hat, ich bin ja persönlich ein sehr großer Anhänger so von Remote Work und Homeoffice-Geschichte und alles. Und da habe ich dich, ich frage dann immer, Leute, wo seid ihr gerade? Und du sagst, du hast noch nie was anderes gemacht, außer remote zu arbeiten, oder? Wie
ist das? Ja, im Prinzip remote. Also heute würde man es remote nennen. Früher war es ein Homeoffice, ja. Und ich bin über 30 Jahre in der Branche und ich habe immer nur in einem Homeoffice gearbeitet. Natürlich mit früher einen höheren Anteil an Reisezeit. Und aber ich habe seit mehr als wie 30 Jahren kein Büro in meinen Unternehmen, wo ich angestellt bin, sondern mein Büro ist zu Hause. Ja.
Okay, also kein neuer Hut für dich, alles das, was da passiert ist, auch seit Corona, sondern wie gesagt, seit 3 Jahrzehnten. Nimm uns doch mal mit, so 3 Jahrzehnte auch Vertriebsarbeit, was waren so die wichtigsten Stationen, dass wir dich erstmal persönlich ein bisschen kennenlernen?
Ja, ich habe ja in den 30 Jahren nur für 2 Unternehmen gearbeitet, in diesen 30 Jahren insgesamt auch nur für 4 Unternehmen. Ich glaube, das wird heute nicht mehr so häufig sein, ja. Aber
spricht aber für dich.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass schon der Einstieg in den Beruf, ich bin gelernter Großhandelskaufmann, sehr, sehr interessant war. Die Produkte zum Start waren Bunt- und Edelmetalle und Spezialkunststoffe und so weiter. Und das hat sich dann auch in der SHK-Branche fortgeführt. Die ersten 16 Jahre war ich bei Duschulux. Und da habe ich 92 begonnen und das war damals, würde ich sagen, ein Unternehmen von einem anderen Stern in gewissen Bereichen Marketing und Produktdesign und. Das hat sich natürlich stark verändert, aber da habe ich gestartet, auch mit diesem Homeoffice, wobei die Kommunikation zum Unternehmen natürlich anders war. Zum Start gab es keine...
war keine Videokonferenz.
Ja, das sowieso nicht. es gab auch keine Handys in dem Sinne. Autotelefon kam auch erst Jahre später. Das heißt, die erste Zeit hat man mit dem Unternehmen eigentlich vom Postamt aus einer Telefonzelle oder von zu Hause, je nachdem, aber weil man... ja, auch unterwegs war, von unterwegs kommuniziert. Man hat Dinge gefaxt, ja. E-Mail hat natürlich irgendwann gestartet und war auch dann wichtig, ja. Und das, wie gesagt, da war ich 16 Jahre und im Jahr 2008 war ich dann über mein Netzwerk im Handel und so weiter, wurde mir das angeboten, für Stellrad zu arbeiten, zum Start nur in Österreich. Und das war für mich sehr interessant, weil die Sanitärseite war natürlich sehr stark geprägt von Design und von Kundenwünschen und von allen möglichen Dingen. Und da dachte ich, okay, die Heizungsbranche ist konträr und genau das hat mich auch daran interessiert. Und so bin ich zu Stellrad gekommen und da bin ich in Österreich gestartet und ab dem Jahr 2015 schrittweise Süddeutschland und dann später ganz Deutschland, so dass ich mittlerweile die Position Head of Sales für die Dachregion habe. Da schließt die Schweiz ein. Aber Schweiz ist ein sehr spezieller Markt für Heizkörper. Also das hat nicht so die große Relevanz für mich. Ja, Deutschland ist mein
ein sehr spezieller Markt für viele Dinge, inklusive Heizkörper. Ja.
Ja.
Genau. Okay, sag doch noch ein paar Worte nochmal zu Stellrad selbst, denn also mir ist dann aufgefallen, als wir unser Vorgespräch hatten und dann gucke ich bei mir ins eigene Haus irgendwie so rein und die Heizkörper und dann, okay,
ja, da gibt es also eine Verbindung, Stellrad, war mir vorher nicht so bewusst. Ist unter Anführungszeichen eine der Marken, die mein Unternehmen herstellt und vertreibt. Stellrad ist der meistverkaufte Heizkörper der Welt. Ja, man sagt eigentlich Europas, aber weil in Amerika oder Australien Heizkörper dieser Art nicht verwendet werden oder nicht stark verwendet werden. Das Unternehmen selbst heißt mittlerweile SRG, was Stellrad Radiator Group heißt, ist an der Börse in London notiert und ist praktisch der größte Hersteller für Plattenheizkörper. Plattenheizkörper sind Heizkörper, die aus Blech unter Anführungszeichen gemacht werden. Es gibt dann auch noch andere Heizkörper, die aus Rundrohren oder Vierkantrohren oder auch Gliederradiatoren, die anders hergestellt werden. Aber Plattenheizkörper sind die üblichen Heizkörper. Und da ist SRG mittlerweile der größte Hersteller. Das war nicht immer so. Also wir sind zu dem größten Hersteller gewachsen. Und Das Unternehmen selbst macht eigentlich relativ wenig Marketing und Werbung. Dadurch ist der Name vielleicht unter Anführungszeichen nicht so bekannt, ja. Aber ich könnte eigentlich durch die Länder fahren und wenn ich mit jemandem spreche, brauche ich nur zurückschauen und sagen, ja, aber das ist ein Produkt von uns, ja. Also da sind zig Millionen Heizkörper auch in Deutschland oder Millionen Heizkörper in Österreich, die da hängen und ist ein Produkt,
also das absolutes Schwergewicht.
Ja.
Ja, kann man so stehen.
Ist so, ja. Aber nicht so stark medienwirksam und sondern mehr konzentriert auf die Herstellung, auch auf die Innovationen, die es gibt. Also man denkt ja, ein Heizkörper, hier warmes Wasser rein, dort etwas abgekühlt wieder raus. Das ist im Prinzip schon so, aber dann gibt es trotzdem noch sehr viele Variationen. Wir haben aktuell, wir produzieren ja an mehreren Standorten, aber mein Standort ist in der Nähe von Maastricht, also auch gleich über der Grenze von Aachen, 10.000 verschiedene Variationen. Ja, und
10.000
und das nur in der Farbe Weiß. Würde man das jetzt noch mit der Farbe kombinieren, dann wäre das eine unglaubliche Zahl, ja. Aber das sind die Kombinationen.
10.000 aus Platten Heizkörper nur in Weiß. Okay.
Genau, ja.
Wahnsinn, okay. Unvorstellbar, ja. Okay. Das ist die Produktion. Wie gestaltet sich aktuell so die Marktsituation für euch, gerade auch als Hersteller, so über die letzten zwei Jahre?
Ja, wenn man die letzten ein, zwei Jahre hernimmt, dann ist das ein sehr ungewöhnlicher Markt, ja, der, ich sage mal, über längere Zeit relativ stabil war, dann in der Corona-Zeit eigentlich auch sehr gut gelaufen ist, weil der Handwerker in den Heizungsraum gegangen ist, da konnte er arbeiten, da hat er praktisch, ich sage mal, den Großteil seiner Arbeit gemacht, hat dann auch Wärmeabgabe in irgendeiner Form installiert. Das ging. Danach kamen natürlich die ersten Teuerungen aufgrund von Verschiebungen in den Produktionen. Dann kam der Ukraine-Krieg und gleichzeitig in der Zeit wurden die Fördergesetze und die Gesetze für die Heizung geändert. Und das hat sich massiv auf die Wärmeabgabe, aber auch auf verschiedene andere Produktgruppen im SHK ausgewirkt. Ich sage mal, zuerst hat man gesehen, dass weniger sanitär installiert wurde, weil eben die Handwerker sich mehr auf Heizung konzentriert haben. Und dann kam der große Boom für Wärmepumpen. Ja, und mit der Energiekrise aber auch nochmal ein großer Boom für Öl- und Gaskessel, die nochmal getauscht wurden. Das heißt, die ganze Handwerkerkapazität ging quasi in den Bereich Wärmeerzeuger zu tauschen. Und das hat Auswirkungen fast auf alle Unternehmen und unter anderem auch auf Heizkörperhersteller. Aber in ganz Europa muss man dazu sagen, ja.
Okay. Und wie habt ihr euch von der Gesamtstrategie, wie stellt man sich dann darauf an oder ein? Gab es kurzfristige Anpassungen oder wie habt ihr die Situation so angenommen?
Ja, am wichtigsten ist natürlich die Kapazität bei uns liegt bei mehreren Millionen Heizkörper pro Jahr, dass die Kapazitäten in den Werken angepasst werden, weil zu produzieren, ohne dass es abgenommen wird, das ist unwirtschaftlich. Wir haben auch ein sehr großes Lager in der Nähe von Maastricht mit 200.000 Heizkörpern, die da liegen. Und das sind die ersten Maßnahmen, die man natürlich anpassen muss, um wirtschaftlich, man hat ja Vormaterial und so weiter, Riesenmengen. Ja. Das ist das Erste, das angepasst wird. Klar muss man auch seine Tätigkeiten im Vertrieb, anpassen. Ja. Aber das ist eigentlich relativ, sind keine großen Maßnahmen passiert in dem Bereich. Ja.
Okay. Wie seid ihr denn so vertriebsseitig aufgestellt? Also wenn ich mir das vorstelle vom Team oder wie ist die angestellte Reisende, Handelsvertretung, also ein bisschen von der Struktur, erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr da so agiert.
Wenn man das ganze Unternehmen jetzt nimmt oder zumindest den Teil, der sich bei uns Kontinentaleuropa nennt, also Westeuropa, ja, dann schließt das Frankreich, Belgien, Holland ein, aber auch die skandinavischen Ländern. Dafür bin ich ja nicht zuständig, sondern mein Bereich ist der deutschsprachige Bereich. In den verschiedenen Ländern, die sind natürlich verschieden groß von der Fläche her zu bereisen. Dann hat man unterschiedliche Marktanteile in verschiedenen Ländern. Ja, in Belgien und in Holland sind wir schon lange Marktführer. Deutschland ist das nicht so und das Gebiet ist viel, viel größer. Darum haben wir uns in Deutschland über jetzt eigentlich die letzten 15, 20 Jahre einen Mix an eigenen Mitarbeitern, aber auch an Handelsvertretern praktisch aufgebaut. Zum Teil arbeiten wir mit den Handelsvertretungen schon 40 Jahre. Zum Teil sind es dann vielleicht 15 oder 20 Jahre. Im Prinzip sind aber alle sehr langfristig. Ich persönlich habe ein Team aus eigenen Mitarbeitern, aber auch aus Handelsvertretern, ja.
Okay, das Team ist wie groß, wenn das man
sich das mal vorstellen kann? Ja, das ist die Frage, wenn man zum Beispiel die Handelsvertretungen haben mittlerweile schon 6 bis 8 Leute und so weiter.
Mitarbeiter,
ich sag mal 10 Leute bearbeiten das Gebiet Deutschland als wirklich mit Heizkörpern auch, ja. Okay. Das ist ohne Backoffice oder ohne Leute, die auch andere Dinge tun. Das ist die Kernmannschaft, die sich darauf konzentriert, ja.
Die wirklich draußen unterwegs ist, ja. Und dann seid ihr, das ist ja der dreistufige Vertrieb, korrekt?
Ja, absolut.
In dem seid ihr unterwegs. Ja. Das heißt, vielleicht nochmal, weil das nicht jedem Begriff immer ist.
Ja, das heißt, der dreistufige Vertriebsweg bedeutet, dass es die Industrie gibt, die ein Produkt herstellt, dass es den Handel gibt, der das Produkt lagert, im besten Fall, aber eigentlich muss er es lagern, der es auch verteilt. Und der Handwerker ist die dritte Stufe, der es praktisch beim Konsumenten einbaut oder beim Kunden einbaut. Und für uns gibt's nur diesen Vertriebsweg, obwohl sich natürlich rundherum in der ganzen Branche, speziell auch durch die Kapazitäten, sehr viel verändert. Es gibt natürlich Produkte im Do-it-yourself-Bereich oder im Online-Handel, aber wir persönlich beliefern nur den Handel und von dort kann es an verschiedene Abnehmer gehen, aber zum überwiegenden Teil ist es der Installationshandwerker, der das dann verbaut.
Okay. Und dann hast du es gerade schon mal erwähnt, eine lange Tradition auch in der Zusammenarbeit eben mit diversen Handelsvertretungen. Lass uns doch da mal ein bisschen stärker einsteigen. Vielleicht zuerst mal, was ist denn das so, was ihr daran schätzt? Warum gibt es denn diesen Mix eigentlich noch? Mal könnt ihr ja auch einfach sagen, okay, ihr seid mit euren Angestelltenreisen irgendwie unterwegs. Warum überhaupt noch diese Symbiose aus beiden Welten, die für euch vertrieblich unterwegs sind?
Ja, wenn man jetzt den aktuellen Stand hernimmt und sagt, Stand heute, warum ist das so? Dann müsste ich natürlich als ersten Grund nennen, weil es gut funktioniert. Also speziell bei den Handelsvertretern, ja, okay. Ja. Die aktuell für uns arbeiten, die sind gut aufgestellt, die sind interessiert an dem Geschäft, sie bewegen sich. Ich glaube, bewegen ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, das ist der Hauptgrund. Also im Fußball würde man sagen, never change a winning team. Ja, und das würde ich hier auch übertragen. Wir haben auch im Laufe der Jahre Veränderungen durchgeführt. Das ist manchmal durch die Region bedingt, das ist durch den Markt bedingt, was auch immer. Aber die Leute, die aktuell für uns arbeiten und lange arbeiten, das ist einfach ein bewährtes Team da gibt es gar keinen Grund, irgendetwas zu verändern, ja. Und dann ist natürlich, im zweiten gibt es natürlich einen Haufen Vorteile, die Handelsvertreter mit sich bringen können, wenn sie eben interessiert sind und sich bewegen und so weiter. Das ist, der Grund ist, dass dadurch, dass sie unterschiedliche Produkte haben, bewegen sie sich auch zu unterschiedlichen Leuten. Und daraus können sich natürlich neue Chancen ergeben. Ist auch immer wieder so, dass dann die Handelsvertretung praktisch einen neuen Kunden bringt. Also nicht nur einen Handwerker, das ist ja ihr tägliches Geschäft, sondern auch einen Händler oder quasi einen Partner, nennen wir das mal so.
Okay.
Ja.
Aber lass uns doch nochmal bei dem Punkt bleiben, sich bewegen. Was heißt das konkret so aus deiner Sichtweise? Also sich bewegen, heißt das im Bereich digital stärker zu werden, aktiv zu sein, den Richard jeden Tag dreimal anzurufen? Oder
nein,
was
heißt das konkret? Ich glaube, ich habe das Wort bewegen irgendwie bewusst dafür genommen, dass nämlich sehr viel einschließt, ja. Bewegen bedeutet nicht eine einzige Sache, wie, wir mal, eben sich mehrmals in der Woche melden oder irgendwelche Informationen weitergeben, sondern bewegen ist so, wenn ich wieder in den Fußball gehe, wer sich nicht bewegt, der wird auch nicht zum Anspielen sein, ja. Und die Leute, die bewegen sich und damit passiert tatsächlich so etwas wie ein Spiel, dass jemand angespielt wird, dass er etwas zurückgibt. Und für mich ist Bewegen in erster Linie natürlich Informationsfluss. Also was passiert, wo liegen Chancen, wo gibt's Risiken? Schließt ganz viel ein. Natürlich geht das dann weiter, wie sich das Unternehmen selbst aufstellt, ob es sich weiterentwickelt, ob es die technischen Möglichkeiten nutzt. Das ist für mich, glaube ich, auch ganz wesentlich. Ich glaube, wer heute mit einem Notizblock versucht, ich meine, das geht. Also es gibt Leute, die sind digital aufgestellt und dann gibt es Leute, die sind analog aufgestellt. Aber es muss am Ende doch die Bereitschaft da sein, auch mit neuen Medien, mit neuen Möglichkeiten zu arbeiten. Ja, ob jemand seinen Kalender im Handy hat oder im Buch, ist nicht wesentlich. Aber dann, ich sage mal, auch an einem Online-Meeting teilnehmen zu können, das ist schon wesentlich. Ja, ob er das dann mit dem Handy im Auto macht oder im Büro mit dem Bildschirm, ist komplett nebensächlich. Ganz kurz würde das für mich Bewegen bedeuten, ja.
Okay, sehr spannend. Jetzt hast du gerade so über Informationsfluss gesprochen. Lebt ihr das so, dass ihr von euren Handelsvertretungen wöchentliche Reportings einfordert oder wie lebt ihr das eigentlich mehr, wenn du darüber so sprichst?
Ein Standard-Handelsvertreter-Vertrag würde inkludieren, dass ein Handelsvertreter Berichte abgibt, ja. Aber wir haben niemanden, der von dem ich Berichte fordere, ja. Was allerdings passiert und das ist für mich wichtig, geht aber in beide Richtungen, dass wenn irgendwo etwas Wesentliches passiert, dass es dann eine Information gibt. Und das ist für mich das Wesentliche. Auch hier haben wir im Unternehmen in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Systeme, eben aufgrund von verschiedenen Marktgegebenheiten. Für mich ist wichtig, dass ich persönlich als Verantwortlicher für den Markt in einem Monatsbericht, ich sag mal, sagen kann, was passiert, und zwar nur in einem Monatsbericht. Einmal monatlich muss ich wissen und auch darstellen können, was passiert, unabhängig jetzt von Zahlen, weil die sind ja vorhanden, auch im Unternehmen. Und da ich nicht an jedem Ort und überall sein kann, muss da Input da sein von den eigenen Leuten, von den Handelsvertretern. Und das passiert auch tatsächlich. Also das ist gehört für mich auch zu Bewegen, ja, auch über die Zeit zu erkennen, was ist dem Unternehmen wichtig, was will es haben und das dann auch, ich sag mal, peu à peu in unterschiedlicher Ausprägung auch zu liefern, ja.
Okay. Was ist denn so, wenn wir über Kennzahlen, ich habe auch im Vorgespräch schon mal gefragt, ist es der Umsatz, der im Endeffekt ausschlaggebend ist für die Wertigkeit des Handelsvertreters für euch oder gibt es eigentlich andere Faktoren, wonach du eigentlich viel mehr bemisst, ob das Ganze gut läuft oder eben nicht?
Ja, im Gegensatz zu den meisten anderen Produkten denken wir sehr stark in Stückzahlen, ja, weil die Stück müssen produziert werden und das ist sozusagen der Beginn der Kette, um überhaupt irgendetwas zu planen. Das heißt, wir planen in Stückzahlen. Für die Stückzahlen haben wir natürlich Durchschnittspreise und somit kannst du auch Umsätze errechnen und so weiter. Aber wir gehen von der Stückzahl aus. Wie wichtig die Stückzahl ist, hat man auch in den letzten Jahren gesehen, wenn man große Preissteigerungen hat und im Handel gefragt hat, ja, wie läuft's denn? Dann war häufig die Antwort ja sehr gut, ja, weil durch die Preissteigerungen quasi auch höhere Umsätze generiert werden. Klar. Aber das bedeutet dann nicht am Ende, dass auch mehr Stück produziert werden, ja. Und für uns ist die Stückzahl wichtig. Der Handelsvertreter selbst wird nicht jetzt, ich sag mal, konfrontiert mit einem bestimmten Umsatz oder mit einem bestimmten Rohertrag. Dafür sind wir verantwortlich. Ja, das natürlich, ich sag mal, in dem Gebiet dann gewisse Dinge vorbereitet werden und auch umgesetzt werden. Ja, das ist das, was man bespricht und das, was man versucht umzusetzen. Umsätze, Stückzahlen, die werden natürlich kommuniziert. Das sehen Sie auch durch Ihre Abrechnungen und so weiter. Ja, aber das ist eigentlich nicht das große Thema.
Okay, verstehe. Und wie läuft so die Zusammenarbeit mit den eigenen Leuten und den Handelsvertretungen, ist das wie ein Team oder gibt es dann, weil man kennt das ja vielleicht auch aus anderen Bereichen, immer mal ein bisschen Unterschied irgendwo in der Wahrnehmung oder wie harmonisiert das Ganze?
Also für mich persönlich, und ich kann es jetzt natürlich nur für mich persönlich in erster Linie sagen, ist das ein Team. Ja, und ich komme dann immer wieder auf den Fußball, obwohl ich gar nicht so fußballbegeistert bin, ja. Aber ich meine, Tore schießen kann nur der auch einen Ball bekommt. Gefühlt sind das für mich immer Kollegen. Es gibt auch diese Hierarchie nicht. Okay. Also ich habe da ja auch schon mal gehört, dass jemand, das fand ich ganz witzig, gemeint hat, ja, wenn du hier reinkommst, dann musst du mal eine halbe Stunde schauen, wer ist hier eigentlich der Boss. Und so soll es auch sein. Ja. Also die Autorität entsteht dadurch, dass man vielleicht etwas weiß und etwas kann, aber nicht dadurch, dass man auf den Tisch haut oder so. Das gibt es überhaupt nicht. Und gefühlt sind das für mich dieselben, egal ob es ein eigener Mitarbeiter oder ein Handelsvertreter ist.
Okay, sehr schön. Das heißt, ihr habt auch zusammen eure Team-Meetings oder wie funktioniert das von der Struktur, von der Zusammenarbeit?
Ja, wir haben auch hier nicht, ich sage mal, wöchentliche oder monatliche Meetings, sondern die sind in sehr großen Zeitabständen. Der Rest passiert tatsächlich sozusagen digital. Man hat ja wirklich alle Möglichkeiten. Das heißt, man telefoniert sehr häufig, man schickt sich Mails und Unterlagen und alles Mögliche. Aufgrund der Größe kann man sich auch nicht so, ich sage mal, regelmäßig treffen. Aber wir haben unser nächstes Meeting nächste Woche zufälligerweise. Ja. Und dann trifft man sich in Maastricht beziehungsweise in Nuth, wo die Produktion ist. Und dann zeigt man aber auch Entwicklungen, die anstehen, die noch nicht fertig sind und solche Dinge.
Das ist soweit verstanden. Das waren jetzt ganz viele Vorteile auch dabei aus deiner Sicht. Was sind denn auch so ein, zwei, drei Herausforderungen so in der Zusammenarbeit mit Handelsvertretungen? Du hast ja jetzt schon einiges erlebt. Du hast auch gesagt, ihr habt auch mal ein bisschen was bereinigt, also euch auch mal ein bisschen verändert. Wo siehst du denn aus deiner Sicht eben auch als Vertriebsleiter, ja, wo liegen gewissen vielleicht mal auch ein paar Knackpunkte da drin?
Ja, das kann ich jetzt nur ganz grundsätzlich sagen, weil das kann ich in keinster Weise übertragen auf unsere Handelsvertreter tatsächlich.
Sehr schön.
Klar, wenn jemand 3 oder 4 Produkte hat, ja, und dann hat er vielleicht einen Renner, ja, der ihm auch entweder in Prozentpunkten oder in Umsatz am meisten Geld bringt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sich jemand darauf fokussiert und das andere mitlaufen lässt. Ja, ich sag mal, ich habe auch schon aufgrund der langen Zeit dann erlebt, dass jemand schon so fortgeschritten war in seinem Alter und seiner Tätigkeit, dass er sich vielleicht überlegt hat, ja, solange es läuft, läuft's und wenn es nicht mehr läuft, dann nicht mehr. Ja. Aber wie gesagt, das kann ich auf das aktuelle Team nicht umlegen. Und wenn man Veränderungen macht, dann schaut man da natürlich auch genau hin. Ja, weil am Ende bezahlen wir für eine Leistung. Und die Leistung, die muss man natürlich auch erwarten können. Und das muss man immer wieder mal, ich sag mal, in Abständen auch wieder für sich selbst überprüfen, ja.
Immer wieder evaluieren. Das heißt auch, ja klar, du denkst an deine Vertriebsstrategie, schaust eben dahin, was passt eben nicht. Also wie ein Fußballtrainer eben auch, der sein System eben überdenken muss. Und bei dem einen ist dann vielleicht irgendwann, um in deinen Worten zu bleiben, der Bewegungsdrang vielleicht nicht mehr ganz so gegeben. Dann ist der vielleicht nicht mehr in eurer Liga auf dem Spielfeld der Richtige vielleicht, oder?
Ja, also so ähnlich könnte man es beschreiben. Wie gesagt, im Laufe der Jahre kristallisiert sich so etwas sehr gut raus. Und wenn es einmal nicht funktioniert, dann muss das ja auch nicht unbedingt an einen Handelsvertreter liegen. Ja, also das zu evaluieren ist praktisch immer die Aufgabe. Und es gibt eben so viele Faktoren, die einen Einfluss haben auf ein Verkaufsgebiet oder auf ein Produkt oder auf ein Unternehmen, sodass man nie sagen kann, ja, das läuft 30 Jahre gleich, sondern eben, und darum ist es mir auch so wichtig, dass alle in Bewegung bleiben. Also es muss ja nicht nur der Handelsvertreter in Bewegung bleiben, das Unternehmen selbst und der Vertriebsleiter und die eigenen Leute, alle müssen eigentlich in Bewegung bleiben, um das auch immer anzupassen an die Gegebenheiten, ja.
Okay, Sehr schön. Wo geht denn so die Reise hin, um mal ein bisschen auch nach so klar, ein bisschen in die Glaskugel zu blicken, aber wenn wir über das Thema Digitalisierung in Bewegung bleiben und sowas sprechen, wo siehst du denn auch weitere Chancen für euch vertrieblich? Wie gestaltet sich so ein bisschen die Zukunft?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu formulieren, weil wir haben ein sehr traditionelles Geschäft, ja, aber alles rundherum um diesen Bereich, den wir abdecken, verändert sich rasant in den letzten Jahren. Einerseits natürlich durch die Technik bedingt, ja, also wenn man sich einen Online-Handel vor, sagen wir mal, 7, 8 Jahren angesehen hat, dann musste der ganz, ganz viel Zeit investieren, um diese Produkte auf seine Website in diesen Shop rein, wirklich manchmal Stück für Stück, und dann konnte er vielleicht wieder mal 100 Positionen irgendwie importieren. Ja. Das ist heute natürlich komplett anders. In so einem Online-Shop ist man in der Lage, 4 Millionen Artikel über eine Datenbank aufzubereiten und in dem Moment einzuspielen. Und das verändert natürlich auch das Geschäft. Das verändert das Geschäft im Online-Handel, im Do-it-yourself-Bereich, wo alle Informationen praktisch für einen Konsumenten verfügbar sind. Und das verändert natürlich auch im dreistufigen Vertriebsweg sehr vieles, ja. Es wird auch erwartet, dass die Ware tatsächlich just in time verfügbar ist und die Information und das Tracking und alles Mögliche. So, wenn wir jetzt sagen, wo geht die Reise hin, dann müssen wir sagen, wir sind in einem sehr traditionellen Geschäft, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir die Veränderungen, die es im Markt gibt, auch beobachten. Und aktuell kommt ja dazu, dass die Kapazität des Handwerkers praktisch das Nadelöhr ist. Ja, also der kann gar nicht das alles verarbeiten, was die Industrie aktuell produziert und was vielleicht auch ein Kunde haben möchte. Also ich will da keine großen Prognosen abgeben, aber es wird sich verändern und es verändert sich eigentlich täglich. Ja.
Okay.
Ich sag mal, um es noch ein bisschen auszuführen, im Sanitärbereich sieht man diese Veränderungen viel stärker als wie im Heizungsbereich, ja, weil dort die Kundenwünsche noch individueller sind. Da gibt's nicht nur die Kapazität, es zu montieren, sondern da geht's auch um die Kapazität, das zu beraten oder die Wünsche zu erfüllen. Ja. Und das wird halt viel mehr über KI und über Informationen online transportiert, egal ob's Videos sind oder Produktpräsentationen und so weiter. Ja, aber das wird natürlich in allen Bereichen auch der Haustechnik früher oder später einziehen. Ja.
Also ist das für euch immer schon so ein bisschen der Blick nach vorne? Also Sanitär ist immer ein bisschen weiter vorne und ihr zieht dann so nach? Kann man das sich so vorstellen?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich persönlich sehe Parallelen. Also ich sage, vor 30 Jahren wurde ein Bad nicht in einen Bäderstudio beraten, sondern der Installateur, der Handwerker hat gesagt, du kriegst diese Badewanne und du kriegst diese Marke von einer Duschkasse und diese Duschabtrennung. Ist heute natürlich nicht mehr so oder nur mehr vereinzelt. Heute ist es im Heizungsbereich doch so, dass er sagt, ja, wenn du eine Wärmepumpe willst, dann kriegst du die Wärmepumpe, die ich einbaue, und du kriegst diese Heizkörper oder was auch immer. Aber auch hier werden die Wünsche so stark individueller, ja, dass es auch dafür ein Konzept geben muss, wo jemand ganz individuell zuerst mal seine Bedürfnisse beraten bekommt. Und das muss dann natürlich noch immer der Fachhandwerker einbauen, wie es ja auch beim Bad so war. Ja. Also insofern vielleicht sanitär als Vorbild. Aber grundsätzlich haben sie so miteinander so viel nicht zu tun, ja.
Dann nicht zu tun, okay. Jetzt nochmal für mich ganz wichtig, wenn ich jetzt schon mal so einen Profi vor mir habe, der jetzt so lange auch schon mit Handelsvertretung zusammenarbeitet, mal ein bisschen aus deiner Sicht den einen oder anderen Ratschlag, weil auf mich kommen immer mehr Unternehmen zu, durch dieses Format auch, die sagen, hey, irgendwie vertrieblich, wir haben uns vorher noch gar nicht so mit dem Thema Handelsvertretung beschäftigt, aber irgendwie finden wir das ganz, ganz spannend. Kannst du uns mal mehr darüber erzählen? Wenn auf dich jemand zukommt und hat vorher noch nicht mit dem Handelsvertreter zusammengearbeitet, hat seinen eigenen Vertrieb, aber möchte in die Richtung. Gibt es so ein, zwei Punkte, die du ihm mit an die Hand geben würdest? Was ist wichtig, worauf zu achten? Wie fängt man sowas überhaupt an? Wie gestaltet man so eine Zusammenarbeit aus deiner Sicht jetzt?
Ja, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch und dann war tatsächlich die Frage, ja, warum, was ist der Grund, dass man einen Handelsvertreter praktisch anstellt? Und da muss man ganz klar sagen, der Staat wird meist aus Kostengründen sein. Ja, es gibt eben Verkaufsgebiete oder auch manchmal Produkte, ja, die in einer gewissen Region nicht so einen Umsatz generieren, dass man einen eigenen Mitarbeiter anstellen kann. Man hat ja, der Mitarbeiter kostet Geld, braucht ein Auto, die ganze Infrastruktur rundherum. Das sind Fixkosten, die machen einen gewissen Betrag aus. Und wenn man das in Relation zum Rohertrag und zum Umsatz setzt, dann muss man sagen, das funktioniert nicht. Oder der muss in einen oder zwei Jahren so stark steigern, dass sich das rentiert. Hingegen ein Handelsvertreter, der in einer bestimmten Region schon etabliert ist, der vielleicht zwei oder drei Produkte hat, aus denen er eben seine eigenen Kosten und seinen eigenen Gehalt praktisch finanziert, kann das sehr gut funktionieren. Und dann kommt eines zum anderen, das kann sich auch sehr gut ergänzen. Ja, also wenn jemand Produkte hat in der Haustechnik, wir sprechen ja von der Haustechnik, die er... sagen wir mal, nicht in der Wärmeabgabe sind, aber die trotzdem ein Projektprodukt sind, ja, und er bekommt ein Produkt aus der Wärmeabgabe fürs Projekt hinzu, dann hat er denselben Ansprechpartner, das ist ein Projektinstallateur oder das ist ein Planer oder auch im Handel, die darauf ausgerichtet sind. Das heißt, das kann sich sehr gut ergänzen und da kommt das natürlich sehr schnell zueinander. Da sagt man, ja, klar, was sind die Nachteile? Dann hat man eigentlich keine Nachteile, ja. Und das wäre so der Start, ja. Natürlich, wenn sich dann ein Gebiet umsatzmäßig so stark entwickelt, dass man möglicherweise an Provisionen dem Handelsvertreter mehr zahlt, als eigene Leute kosten wird, dann muss man abwiegen und sagen, ja, aber eigentlich hat der es gebracht, eigentlich hat er die Connection und so ist es bei uns auch. Ja, und dann gibt es die Überlegung auch nicht, dort eigene Leute anzustellen, aber das kann natürlich passieren. Das muss sich jeder Handelsvertreter bewusst sein, dass wenn sich Gebiete dann so stark entwickeln, dass ein Unternehmen vielleicht eigene Leute einsetzen kann, dann kann das Unternehmen möglicherweise das auch tun, ja.
Ja, klar, natürlich. Die Diskussion habe ich oder dieses Thema kommt dann immer wieder auf, dass gesagt wird, okay, ich habe jetzt meinen Provisionssatz oder ich habe zu viel verdient. Ich bin über dem Vertriebsleiter, ich bin über dem Inhaber, über dem Geschäftsführer und jetzt hat man das Ganze. Es gibt ja offensichtlich Gründe dafür, warum man es eben macht. Genau, wenn dann die Kostenseite und ich dieses Gebiet mit dem eigenen Vertrieb dann besser beackern kann und nochmal kosteneffizienter bin, ist das ja unternehmerisch auch total, total nachvollziehbar. Deswegen ist das nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und gibt's so ein, zwei Sachen, so absolute No-Gos, die du vielleicht nicht machen solltest, um erfolgreich mit einem Handelsvertreter zusammenzuarbeiten?
Die man als
Was soll ich tunlichst vermeiden?
Bitte?
Was sollte ich tunlichst vermeiden?
Als Unternehmen gegenüber dem Handelsvertreter. Ja, ich glaube, ich sehe die Handelsvertreter auch ein wenig so, als wird nicht jeder rein passen, aber als Vertriebsstar. Ja, also wer, keine Ahnung, gut mit Holz kann, der wird Tischler werden und wird dann schöne Holzmöbel machen und vielleicht sogar Kunstwerke daraus, ja. Und wer im Sales gut ist und sich gut fühlt in der Rolle, mit Kunden zu sprechen, Produkte zu präsentieren und so weiter, der könnte natürlich für sich selbst entscheiden zu sagen, ich gehe nicht in ein Unternehmen, wo man mich in eine bestimmte Rolle pressen will, sondern ich werde Handelsvertreter, ich bin mein eigenes Unternehmen. Und ich kann verkaufen, ich kann Kontakte herstellen, ich kann Umsatz generieren und dann wird er vielleicht in diese Rolle gehen und da sollte man natürlich die Leute dann nicht wieder versuchen rauszuholen, nicht? Und in ein Schema zu pressen, weil der hat quasi eine Entscheidung getroffen, dass er sein Können vermarktet, indem er Handelsvertreter wird, und du wirst ihm dann erklären, dass das Schwachsinn ist oder dass wir das anders machen wollen, das würde ich nie versuchen, ja. Und zudem kommt natürlich, dass ich das aus der Wirtschaftspsychologie kenne, dass die Leute ja ganz unterschiedlich sind, ja, und auch ganz unterschiedlich arbeiten. Und das würde ich generell bei keinem Mitarbeiter machen. Also ich glaube, man kann einen Menschen nicht komplett verändern. Also dieses Wort erziehen und so weiter, da stellt's mir alles auf, ja, weil das funktioniert nirgends. Man kann etwas vorleben, man kann Anstöße geben, etwas anders zu machen. Aber im Grunde sollte man das schon so akzeptieren, wie die Leute, wie es ihr Stil ist. Und solange er erfolgreich ist, spricht ja nichts, überhaupt nichts dagegen.
Spricht nichts dagegen. Sehr schön. Letzte Frage. Gab es eigentlich in deiner Laufbahn auch mal die Überlegung, mal die Seite zu wechseln, in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder warst du auch in deinen Umfeldern immer so happy, konntest dich so weiterentwickeln, dass du gesagt hast, das ist für mich hier genau das Richtige?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Im Vertrieb selbst nicht. Natürlich stellt man sich immer wieder die Frage, was könntest du dir noch vorstellen und so weiter, ja, was würde dir noch Spaß machen? Die Frage wurde mir auch schon öfters gestellt, ja. Über die Antwort wurde immer gelacht, ja. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das hier präsentieren soll, ja. Also das wäre dann sehr nicht gerne, Vertrieb, sondern das wäre ganz was anderes, ja.
Wir sind unter uns, du kannst es sagen.
Ja, ich habe das schon mehrmals erwähnt. Ja, Gitarrist bei Pink Floyd hätte mich schon gereizt, ja.
Gitarrist bei Pink Floyd hätte dich gereizt, okay. Ja gut, nur irgendwie die Stelle wurde anders besetzt, glaube ich. Ne? Also haben sich ein paar mehr
das
Leute
drauf. Das war schon
geformt.
Besetzt, ja. Und das schon Jahrzehnte vor mir.
Okay, super. Lieber Richard, vielen, vielen Dank. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, da war eine ganze Menge mit dabei. Gerade auch mal die andere Sicht, ich sage das ja immer, die andere Sicht vom Tisch mal ein bisschen einzunehmen, aber auch zu sehen, was ihr an der Zusammenarbeit eben auch schätzt, aber auch klar, welche Anforderungen du ganz persönlich auch an die Zusammenarbeit irgendwie setzt. Dieses Thema, die Leute müssen sich halt eben bewegen, ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann macht ihr auch keinen Unterschied irgendwo dabei, ob es das eigene Team ist oder ein Externer irgendwie dabei, sondern am Ende des Tages geht es ja darum, die bestmögliche Vertriebsleistung für euch als Unternehmen eben zu bieten. Und dafür habt ihr eine Mannschaft auf dem Platz und die soll, wenn möglich, am meisten Tore schießen.
Genau so ist es. Das ist sehr schön zusammengefasst, auf ein paar Sätze. Das kann ich so unterschreiben, schön. Ja.
Wunderbar. Lieber Richard, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und weiterhin alles, alles Gute.
Danke vielmals. Danke.